Staatsfeind?
Ich bin kein Staatsfeind, ich will ja dem Staat helfen mit meiner Arbeit, mit journalistischer Aufklärung. Aber es war schon eine sehr, sehr komische Zeit. Ja? Also ein Regierungsfeind bin ich vielleicht, vielleicht kann man es so sagen, oder ein SPD-Feind oder wie man es auch sehen will. Also auch wenn ich mit dem Urteil nicht so zufrieden bin, weil wie gesagt viele Prämissen so übernommen worden sind, die der Verfassungsschutz vorher gesetzt hat. Aber ich war dann schon super erleichtert, einfach diese Gewissheit zu haben, es geht weiter und wir können unsere Arbeit weitermachen und das ist gut so.
Wir sind das letzte Störfeuer, da darf man sich keine Schwachheiten einbilden. Und wenn man da keinen spirituellen Oberbau hat, dann sagt man, wie geht das aus? Das Licht gewinnt. Aber es ist immer gut gegen böse, hell gegen dunkel. Siehst du auch in den großen Kinofilmen, Star Wars. Es ist jetzt im 21. Jahrhundert auf der Ebene. Der Feind ist übermächtig.
Ist Remigration rechtswidrig? Nein. Remigration ist die logische Antwort auf millionenfache illegale Migration. Seit Jahrzehnten erleben wir eine millionenfache illegale Ersetzungsmigration. Ansiedlung von völlig kulturfremden Menschen in diesem Land, die dann logischerweise ihre eigenen Parallelgesellschaften bilden. Aber wir, meine Freunde, verlieren unsere Heimat. Warum ist Remigration alternativlos? Seit dem Jahr 2005, wo 19% in Deutschland Migrationshintergrund hatten, ist der Anteil gestiegen auf über 30% in nur 20 Jahren.
Hui.
Tendenz steigend. Dieser Staat ist schwanger mit einem islamisch dominierten Vielvölkerstaat. Und wir erleben es bereits jetzt. Leute flüchten aus dem Westen. Wir finden keine Schule mehr, keine Kindergärten mehr in unserem eigenen Land. Und ich sage, es dürfen keine fremden Kulturen in das Land kommen zulasten der Einheimischen. Wir waren hier zuerst, das ist unsere Heimat und wir geben sie nicht auf. Es kann nicht illegal sein, seine Heimat verteidigen zu wollen. Es kann nicht illegal, das für sein Volk einzufordern, was alle anderen Völker der Welt haben, eine Heimat für sich selbst.
Wir sitzen hier auf einer Eiche, die gespalten ist. Wir haben es vorhin auch gezeigt. Ist das symbolisch für das Land eventuell?
Man kann es so sehen. Es ist erstmal mein erstes Interview, was ich auf einem Baum führe. Das ist auch nicht schlecht. Mit euch, super. Und natürlich ist die Gesellschaft gespalten und wird immer gespaltener. Das ist ein Riesenproblem. Allerdings gibt es ja Medien wie Kompakt, die versuchen, diese Spaltung zu überbrücken. Also das macht Kompakt auch einzigartig. Dieser Querfrontgedanke, den Jürgen Elsässer in die alternative Medienlandschaft reingetragen hat, zu versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, bei Linken wie bei Rechten. Und gerade in der Corona-Zeit ist ja diese Frontlinie komplett verwischt. Also da sind ja Linke und Rechte zusammen auf die Straße gegangen. Und heute ist es ein bisschen eine andere Frontlinie, ein anderer Frontverlauf, eher so, ja, wie kann man das beschreiben? Vielleicht Somewheres gegen Anywheres, also die Verwurzelten, die Verhafteten, die Lokalen, die Souveränisten gegen eine globale Clique, die völlig entwurzelt ist, die den Jet-Set lebt, die sich nicht für Völker interessiert, die im Prinzip das globale Dorf irgendwie erschaffen will. Und ich glaube, das ist der Frontverlauf der heutigen Zeit und danach richtet sich die aktuelle Politik aus.
Überall nehmen die Gefahren zu. Die Regierung will das Land an die Wand fahren und das Volk ins Elend drücken. Die Regierung will sich aus dieser Katastrophe herauswurschteln, indem sie immer mehr den Krieg vorbereitet, der natürlich alles nur noch schlechter macht. Aber die Handlungsfreiheit ist gewachsen für Kompakt. Und diese gewachsene Handlungsfreiheit laden wir alle anderen ein, vor allem auch die AfD, jetzt diesen Spielraum zu nutzen, sich nicht zurückzuziehen, sich nicht zu mäßigen, sondern in der Offensive zu bleiben und klar den Unterschied zu markieren gegenüber dem Altparteienblock, den ich als Regime bezeichne.
Tatsächlich suchen ja viele Leute etwas, woran sie... sie sich identifizieren können. Hier heute haben wir auch öfter schon das Wort Patriotismus gehört. Kann man sich überhaupt mit einem oder sollte man sich überhaupt mit einem so einem abstrakten Begriff wie der Nation identifizieren? Und wie geht's dir damit?
Naja, ich weiß natürlich, dass es einen CF Jung gibt, der sagt dazu, was ist das eigentlich? Also Identifikation und sich identifizieren ist was anderes und was man selber ist. Aber ist klar, wir haben hier einen physischen Körper, den haben wir ja. Und da ist natürlich die Familie etwas, mit dem man sich identifizieren kann. Oder natürlich auch das Land, der Sprachkreis, die Nachbarn und die Nation. Kann man. Man darf das aber nicht mit seinem Ich verwechseln. Aber es ist ein Kreis, in dem man sich heimisch fühlt, wo man geerdet ist oder neudeutsch eben Roots hat.
Ich finde, man muss über diesen ethnischen Volksbegriff diskutieren, weil es teilweise auch um offensichtliche Sachen geht. Wenn du zum Beispiel zu einem Türken gehst, Döner essen, ja, und du fragst den Türken, was bist du für ein Landsmann, dann wird er dir sagen, ich bin ein Türke und ist vielleicht sogar noch stolz drauf, obwohl er vielleicht den deutschen Pass hat. Aber er würde ja nicht sagen, also im Prinzip verstößt er ja damit, wenn er sagt, ich bin Türke, gegen diesen, Volksbegriff, der sich nur am Pass orientiert, weißt du? Also es ist irgendwie was, eine Sache, die teilweise der offensichtlichen Realität widerspricht und da müssen wir drüber diskutieren einfach in Zukunft.
Wir haben, wenn wir an Deutschland denken, bei den Jugendlichen, es gab diese 13 jungen, dunklen Jahre und alles davor gab es nicht und danach auch nicht. Es gibt nur das, es gab kein Goethe, es gab kein Schiller, es gab...
So scheint es zu sein.
Es gab kein Kant, es gab keine Wissenschaft, das gab es alles, es gab es nicht. Kein Luther, kein Gut, es gab es alles, es gab eben nur die Hitlerzeit. Und das wird immer so, das ist es.
Meinst du, wir können davon heilen, dass wir irgendwann mal wieder ein gesundes Verhältnis zu uns selbst bekommen?
Wir waren Tätervolk. Wir waren davor aber nicht nur Täter und sind auch danach nicht nur Täter gewesen.
Mit unserer Vergangenheit, die wir die ganze Zeit vor uns hertragen oder mit uns rumschleppen, dass es schwer ist, ein gutes Verhältnis oder einfach ein gesundes Verhältnis zum eigenen Land zu bekommen.
Auf jeden Fall. Aber was folgt daraus? Also wenn ich mal demoralisiert bin, wenn es regnet und mir geht es schlecht, dann kann ich natürlich sofort zum Suizid greifen und sagen, das hat alles überhaupt keinen Sinn mehr. Oder versuchen durchzuhalten, bis die Sonne wieder rauskommt und das eben pragmatisch, optimistisch anzugehen.
Tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass es in der jüngeren Generation auch so eine Tendenz nach rechts gibt. Das hat ja auch viele Linke wahrscheinlich überrascht. Die wollten ja das Wahlalter auch runtersetzen und haben dann gemerkt, oh, da ist aber eine große Zustimmung zum Beispiel für die AfD. Vielleicht dazu ein Kommentar.
Also wie kommt das? Super, das ist der Anarcho-Journalismus von TikTok, könnte man sagen. Die große Freiheit, die anarchische Freiheit geradezu der neuen Medien, der sozialen Medien. Und daraus informieren sich ja die jungen Leute. Außerdem können sie natürlich aus direkter Nähe erfahren, wie die Realität in Deutschland aussieht. Also sie sind ja diejenigen, die im Freibad dann eigentlich Spaß haben wollen, die im Park abhängen wollen, die in der Fußgängerzone unterwegs sind, in Grüppchen nach der Schule und die dann eben aktiv bedroht werden und erkennen, okay, hier läuft irgendwas grundlegend falsch. Und deswegen ist die Generation so aufgewacht.
Du hattest den Vorschlag gemacht, man sollte Migranten, die Gewalt androhen oder des Landes verweisen. Dann hätten wir aber immer noch die Grünen, dann hätten wir immer noch die Omas gegen Rechts, immer noch die Antifa, immer noch die CDU-Wähler. Wäre das dann ein Land, in dem du gut und gerne leben würdest? Oder wie sieht das dann aus?
Oh, weil ein Merkel-Slogan. Gut und gerne. Ein Land, in dem ich gut und gerne leben würde, da sitzt Angela Merkel im Gefängnis und haftet mit ihrem Privatvermögen für alles, was sie angerichtet hat. Also, wir haben diese Diskussion neulich auf Apolut beginnen können. Fand ich sehr gut, dass ihr das gemacht habt. Und ich glaube, es war allenfalls der Beginn von etwas, was man weiterführen muss. Ich habe ganz klar gesagt, ich bin für die präventive Remigration von arabischen Muslimen, weil diese Gruppe so überproportional Träger von Gewalt und Sexualkriminalität ist, dass ein Notwehrzustand vorliegt aus meiner Sicht, den wir aus diesem Grund abwenden müssen. Das hat nichts mit Migration zu tun aus meiner Sicht. Ich halte auch diese Menschen nicht für Migranten, sondern für Invasoren. Und ganz wichtiger Punkt ist natürlich zu sagen, diese Menschen sind auf der politischen Ebene, auf der Ebene des Parteienkartells, die Waffen dieses Parteienkartell. Sie werden von denen verwendet dafür. Ja? Sie haben ein gemeinsames Interesse. Diese Invasoren, die kommen, die machen das, so unterstelle ich, aus wirtschaftlichen Gründen. Das nehmen die gerne an. Und das Parteienkartell, das sie importiert, nutzt sie für seine Zwecke. Das ist insbesondere Destabilisierung und vermutlich die Schaffung eigener Wähler. Das hoffen sie wohl höchstwahrscheinlich, dass die nach Einbürgerung dann sie wählen. So. Warum sage ich, trotzdem müssen wir auf diese Täter schauen, die sie oftmals sind? Weil die ganz konkret diejenigen sind, die Messerangriffe in den Fußgängerzonen verursachen. Es sind die, die dafür sorgen, dass an Schulen mittlerweile mittlerweile Halal-Essen teilweise nur noch angeboten wird, da findet ganz klar an ganz vielen Orten ein islamisch konnotierter Übergriff auf die Normalbevölkerung statt. Da möchte ich gar nicht über theologische Fragen sprechen, weil es A, mich nicht interessiert, B, bin ich gar nicht kompetent und es ist auch unerheblich. Aber diese Menschen, die da übergreifen, die machen das unter dem Label und der Selbstzuschreibung des Islams. Und da sage ich, wir sind aus meiner Sicht so weit, dass ich keinerlei islamische Einwanderung mehr möchte, dass ich der meine, wir sollten alle, die das für sich in Anspruch nehmen, die sagen, ja, ich identifiziere mich als arabischer Moslem, sagen, dann bleib bitte draußen, wir haben da gerade genug Probleme. Und alle, die als solche sich selbst identifizieren und hier auch nur durch Gewaltandrohungen, nur durch Nähe zu Gewalttaten auffallen, die würde ich gerne sofort abschieben. Ja, das sehe ich absolut so. Darüber können wir trefflich streiten. Das haben wir ja versucht neulich bei Apolut. Aus meiner Sicht ist es nicht wirklich geglückt. Aus meiner Sicht war es ein aneinander vorbeireden oftmals. Aus meiner Sicht kam aus der islamischen, aus der pro-islamischen Seite kein Argument dagegen. Es kam die Behauptung, es habe nichts mit dem Islam zu tun. Das Problem bestehe dahinter auf einer übergeordneten Ebene. Diese Menschen, die können nichts für das, was sie tun. All das lehne ich ab. Ich bin ein Mensch, der von der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen zu jeder Zeit überzeugt ist.
Vielvölkerstaaten, die können souverän sein. Das war Südafrika, das war Jugoslawien. Und dann bang, Bürgerkrieg, Gewalt, sie zerbrechen. Und ich glaube, dass wirklich der entscheidende Faktor, die große Frage, die über temporäre Fragen hinausgeht, die Frage ist, werden wir zersiedelt zu einem Vielvölkerstaat? Ja oder nein? Und das können die besten, nettesten Menschen sein. Wenn zu viele in zu kurzer Zeit kommen, dann klappt das einfach nicht. Und ich glaube schon, dass hinter dieser Frage und hinter diesem Thema sehr viele Menschen sich vereinen können. Es hat auch die gesamte AfD, das gesamte neue patriotische Lager hervorgebracht. Und die Corona-Welle war großartig, war aber die unmittelbare Reaktion auf Impfzwänge. Wie groß sind die Corona-Demos jetzt, als die Impfzwänge weg sind? Die organische, wirklich starke Protestbewegung, die am stärksten bekämpft wird, ist die patriotische Bewegung gegen Massenmigration. Denn die Massenmigration ist die entscheidende Waffe der Globalisten. Man kann einen Impfzwang loswerden. Man kann eine falsche Kriegs- und Geo- und Rüstungspolitik wieder loswerden. Man kann eine zerstörte Bildungspolitik wieder loswerden, was die Vorredner gesagt haben. Aus all dem kann ein Volk sich erholen. Aber aus einem Bevölkerungsaustausch, einer Islamisierung, die ist ab einem gewissen Punkt irreversibel.
Die entscheidende Frage ist die Kriegsfrage. Die Kriegsfrage. Wenn es zum Weltkrieg kommt, wird das Volk vernichtet. Also das nützt doch nichts. Wir müssen doch diese Regierung stürzen. Und zwar möglichst schnell. Und ich fürchte, bei deinem Ansatz, der wird nicht die Masse mobilisieren, dass wir die Regierung stürzen können. Und dann kommen solche Dinge raus wie Regierungsbeteiligung der rechten Parteien, wie wir sie in Skandinavien haben, wie wir sie in Holland hatten mit Gerd Wilders, wie wir sie mit Meloni haben und Italien. Die reden dann auch über Migration. Irgendwas passiert auch. Also Dänemark hat da wirklich einigermaßen sich jetzt abgeschottet. Aber diese ganzen Staaten sind Kriegsstaaten. Die folgen dem Kurs der NATO für den Angriff auf Russland. Also was ist damit gewonnen? Also das ist eine theoretische Festlegung, dass man sagt, die Remigration ist die Hauptfrage. Spricht theoretisch einiges dafür. Aber es können uns andere Fragen dazwischen kommen, die viel schneller die Frage stellen, schaffen wir es, das Regime zu stürzen oder werden wir vernichtet? Das kann schon die nächste Pandemie sein oder eben der Krieg.
Der Blick in die Glaskugel. Wo stehen wir in 5 Jahren?
In 5 Jahren stehen wir an der Front.
Na, Halleluja.
Ostfront Kaliningrad, der Anlass findet sich. Wenn alles steht, kommt der Anlass. Es sei denn, wir erkennen das und machen ab jetzt Folgendes: Totalverweigerung, Totalboykott. Wenn die Bundeswehr an die Schulen geht, musst du auch dabei sein. So, wenn die Bundeswehr deine Kinder persönlich anschreibt, musst du auch hingehen. In die Schulen gehen, sagen so, das Geld wird jetzt an den Schulen, aber musst du rebellieren, da müsstest du fronten. So, und solange die Leute das nicht tun, sondern sie sagen, hör zu, lass uns lieber nur den Flüchtling bekämpfen, schon wieder reingefallen. Ja? Wie könnte man die, die hier sind und die sich cool benehmen, integrieren? Indem man sagt, hey, eigentlich arbeiten wir doch im selben Team. Wir sind nämlich Vertriebene. Wir werden rumgeschubst und dann gegeneinander. Was können wir gemeinsam machen, um die, die uns schubsen wollen, irgendwie auszuspielen, indem wir das erstmal verstehen? Wer hat was davon, wenn wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen? Gibt es da jemanden? Da gibt es jemanden. Aha, wo ist der? Der ist da. Der ist nicht da. Der ist auch nicht da. Der ist da. Und die möchten, dass du nach da...
Wer ist das?
Das ist eine Elite. die das meiste kontrolliert, was du denkst, was du sagen darfst, wie du in Zukunft bezahlen wirst, was Gesundheit definiert, das ist eine Elite, die du nicht kennst, ja, die von Klimawandel und Schutz sprechen und sich dann alle mit ihren Privatflugzeugen da, wo es weh tut, treffen. Das sind die.
Ich bin unbedingt dafür, dass die Opposition, wir von Kompakt sowieso, eine Kampagne machen gegen die Wehrpflicht. Im Sinne von dem, was Kayvan vorhin gesagt hat. Wir geben unsere Söhne nicht und unsere Töchter auch nicht. Eine große Kampagne gegen die Wehrpflicht, um den Krieg das Kanonenfutter zu entziehen.
Was ich noch sagen wollte zur Wehrpflicht. Also ein interessanter Aspekt der Wehrpflicht in Österreich. Ja. Also jetzt in Deutschland wäre es natürlich ein Wahnsinn, aber in Österreich gibt es auch eine Wehrpflicht plus Neutralität. Und das bedeutet, dass die Österreicher so kritisch sind außenpolitisch wie kein anderer, weil jeder österreichische Mann und Sohn dann, der einmal die Wehrpflicht gemacht hat, den Wehrdienst gemacht hat, auch einzuberufen ist. Sprich, wenn ein Land wirklich neutral ist, wirklich souverän ist, wie Österreich und die Schweiz, dann kann das vielleicht sogar eine gute Idee sein, weil das Volk damit wachen Blick die Kriegspolitik beobachtet. Ein Berufsheer wie in Amerika war die Reaktion auf die Proteste gegen den Vietnamkrieg, wo nämlich Leute eine Friedensbewegung gestartet haben. Aber das ist Zukunftsmusik, ich will es nur erwähnt haben, als eine alpenländische Perspektive auf das Problem.
Das ist eine sehr gute Perspektive, wo man vielleicht auch manche eine Brücke schlagen kann. Wehrpflicht, ja. Wenn wir ein neutrales, souveränes Land sind und am besten einen Friedensvertrag mit Russland haben, dann wäre ich sofort für Wehrpflicht.
Sprich, erst Remigration, Souveränität und dann können wir über eine Wehrpflicht reden.
Du nutzt eine provokative Sprache, du spitzt gern zu, du nutzt zum Beispiel Begriffe wie der Massenmörder Karl Lauterbach oder sprichst von Regime, Hartgeldnutten. Polarisierst du nicht damit genauso wie die Öffentlich-Rechtlichen, die zum Beispiel dann immer sagen, ja, gesichert rechtsextrem?
Ja und nein. Also das gebe ich absolut zu. Das ist ja mein Stilmittel, ist diese Zuspitzung. Ich glaube, es besteht ein Unterschied darin, diese Lebenslüge damit unterstützen zu wollen oder eben etwas ähnlich Schweres dagegen zu setzen, um auch die sich in diese Lebenslüge so verrannt haben, dazu aufzufordern, das daran zu überprüfen. Menschen suchen natürlich Zerstreuung, umso mehr, je ernster die Lage um sie herum ist. Und ich persönlich finde ja nach den Lügen und der Hetze im Öffentlich-Rechtlichen am schlimmsten, dass die einfache Unterhaltung abangekommen ist. Ich bin bekennender Bud Spencer und Terence Hill-Fan. Ich bin meiner Überzeugung, man kann Kinder mit dem Gesamtwerk von Spencer und Hill erziehen. Setz die vor die Filme und die lernen, wie das ist. Ja, Freundschaft ist wichtig, ein bisschen guter Wille ist wichtig, sich durchzusetzen. Übermäßige Brutalität ist falsch. Also das könnte ich jetzt lange machen. Dafür fehlt ein Lehrer. Stuhl, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Dafür fehlt eine Professur. Ich will sagen, die sind ja verboten worden, beziehungsweise niveaufreie Unterhaltung. Ich finde sie gar nicht niveaufrei, aber sagen wir mal einfach strukturierte, unbelastete, politisch inkorrekte Unterhaltung. Die ist verboten worden, tabuisiert. Ja, James Bond muss eine schwule, schwarze Frau sein und man darf nicht lachen, wenn Bud Spencer irgendwas über Dicke sagt. Das ist alles komplett verboten. Wenn Nikolai Binner sagt, oh, Björn Höcke ruft an, hallo Papa, dann ist das ja Selbstverarsche. Ja, dann ist das das Annehmen des Nazi-Klischees und das Spielen damit. Das ist Humor. Und ich weiß von Nikolai Binner zufällig, dass er kein Nazi ist, ausnahmsweise mal einer. Und Björn Höcke übrigens auch. Er ist kein Nazi, aus meiner Überzeugung. Das ist unbedingt auf beiden Seiten notwendig.
Wir sollten nichts hinterfragen, haben sie im Fernsehen gesagt. Wir nahmen Kindern die Kindheit und sie nicht mehr in den Arm.
Wir sind hier mit dem demokratischen Widerstand. Wir haben hier Ilja Rifkin, Henrik Rodenkamp und Anselm Lenz. Und fragen als erstes mal, ja, wie kommt es, dass ihr hier bei dem Kompakt-Sommerfest aufschlagt? Oder liegt es vielleicht einfach in der Sache, weil ihr wart ja auch während der Corona-Zeit maßnahmenkritisch? Also seid ihr wahrscheinlich rechts? Oder wie soll man euch verorten? Wie kann man euch verorten?
Nein, wir sind nicht rechts. Aber wir arbeiten gerade nicht als Linke, sondern wir organisieren seit März 2020 den Universalwiderstand gegen das Regime, das uns ja nun nach Strich und Faden belogen hat, aus Gründen, die uns gar nichts Gutes wollen. Also uns belügen ist schon mal nicht erlaubt und uns dann noch in gemeinen Angelegenheiten, die wir schlichtweg nicht wollen und die nicht gut für uns sind, belügen geht ja überhaupt nicht. Und seither gucken wir uns an, was es so gibt. Wir haben ja dafür auch schon kräftig Prügel bezogen, unter anderem aus dem Apolut-Spektrum, weil wir unter anderem mit unserem jahrzehntelang erfahrenen und unzweifelhaft sehr professionellen Kollegen Jürgen Elsässer gesprochen haben. Und das war eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die dann schließlich, zumindest aus Elsässers Sicht, gipfelte in der Nancy-Rettungsaktion für sein zu Unrecht verbotenes, in einer vollkommen wahnwitzigen Aktion verbotenes, zwischenzeitlich verbotenes Nachrichtenmagazin Kompakt. Da sprangen wir ein mit unserem Verlag Sodenkamp und Lenz und unserer Zeitung Demokratischer Widerstand und hauten den Kollegen raus, wie sich das gehört, dass man kollegial zusammensteht.
Das war auch ein Grund, weshalb Kompakt verboten worden ist. Es stand wirklich so in der Verbotsbegründung, dass also Kompakt eine koordinative Funktion für den Widerstand hat. Das heißt, den Widerstand nicht orchestriert, aber im Ganzen bespielt, sodass Leute auch mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenfinden können, einen gemeinsamen Nenner finden können. Und das stand wirklich in der Verbotsbegründung so drin, dass Kompakt da so eine ganz zentrale Funktion spielt. Und das ist natürlich gefährlich für diejenigen, die Macht ausüben wollen, die das Volk kontrollieren wollen. Weil wenn das Volk sich selbst zurückfindet, dann kann es nicht mehr aufgehalten werden.
Ich würde jede Partei wählen, sogar einen Hund, um diese Regierung loszuwerden. Das ist mein erstes Statement. Ist mir egal. Und die AfD ist nun mal die einzige Partei im Moment, wo man sagen kann, die sind oppositionell. Natürlich auch schon stark unterwandert, neoliberal, muss ich gar nicht erklären. Und Teil des Apparates. Und je mächtiger sie werden, wenn man sie nicht mehr wegbringt, dann werden die zwangsumarmt. Und die werden ihren Wechsel deutlich schneller machen als die Grünen. Das prognostiziere ich. Und ich glaube, wenn man mal Interviews so verfolgt, Höcke, Gero, dann merkt man, dass bei Höcke auch schon so Zweifel sind, ob das, was er eigentlich sich denkt, was werden könnte, ob das noch so wird. Weil es gibt innerparteiliche Strukturen und die, auf die hat auch er keinen Zugriff und andere nicht. Also das sind ja Figuren innerhalb einer Partei, weil die ja nicht ein homogenes Gebilde sind. Und ich habe gesagt, ja, wählt alle die AfD, super, ihr müsst, Deutschland braucht ein blaues Wunder. Weil es gibt immer noch Leute, viele sind natürlich heute hier, die denken, wenn die AfD kommt, dann wird alles gut. Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir tauschen nur eine Figur im selben System aus. Also wenn von der Leyen weg ist und ein anderer Bundeskanzler weg ist und Bill Gates, dann gibt es einen anderen Frau von der Leyen, einen anderen Bill Gates, dasselbe Spiel. Es werden die Figuren neu aufgestellt. Wenn Leute das aber nochmal erleben wollen, weil sie das nicht glauben können, dann müssen sie diese Erfahrung machen. Aber ich glaube nicht, dass wesentliche Dinge verändert werden. Und die wesentlichen Dinge wären, in dem Moment, wo du eine Partei wählst und denen deine Stimme gibst und die sind an ihr Parteiprogramm nicht gebunden, können die danach machen, was sie wollen. Und bei der AfD sehe ich das genau, sind ja auch in ihr Parteiprogramm nicht gebunden. Und die AfD ist ja für direkte Demokratie, das waren die Grünen auch mal. Mal sehen, ob sie das dann auch noch sind, wenn sie dran sind. Da habe ich meine Zweifel. So. Aber wenn die Leute das nochmal sehen wollen, dann wählt die AfD, blaues Wunder, und ihr werdet jetzt sehr enttäuscht sein. Worüber? Ist auch nur ein Verbrennungsmotor, anders verpackt. Aber du bestimmst nicht, wohin dieses Fahrzeug fährt. Das ist der Punkt.
2030 ist ja so ein Datum, was immer projiziert wird. 5 Jahre, wo stehen wir in 5 Jahren?
Wir werden an der Macht sein. Das heißt, die Opposition wird in der Bundesrepublik die Macht übernommen haben. Und wir werden uns dafür einsetzen, in den dann vermutlich sehr hochstehenden kulturellen Positionen, die wir bekleiden werden, daneben, dass die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand weiterhin erscheinen wird und unser Buchverlag weiterhin arbeiten wird und die Demokratiebewegung nicht ohne uns.de weiter demonstrieren wird, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, dann dafür einsetzen, dass Volksentscheide verbindlicher Art durchgeführt werden. Zum Beispiel über den NATO-Austritt, zum Beispiel über eine Wirtschafts- und Sozialcharta und eben über unseren neuen Verfassungstext und über die Frage, wie, unter anderem über die Frage, wie ausländische Truppen in unserem Land dann feierlich verabschiedet werden. Also, dass man dann wirklich nochmal sich hinstellt und sagt, vielen Dank, es war nicht alles schlecht und dann gute Heimreise und Dankeschön.
Also ein rundum optimistischer Ausblick, ein Sieg der Demokratiebewegung letzten Endes.
Unser Kampf führt zum Sieg,
ja. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zum Aufgeben. Es gibt keinen Grund, die Schultern hängen zu lassen und sagen, es hat alles keinen Sinn mehr. Ich glaube, dass den Deutschen eine historische Emanzipation fehlt. Ein Erwachsenwerden an ihrer Staatlichkeit, an ihrer Nation. Die Franzosen haben irgendwann mal ihre Tyrannenkönige geköpft. Das war ein vernünftiger Zug. Ich bin nicht für das Köpfen von Friedrich Merz, um es direkt hinterher zu schieben. Ich halte auch Blutrecht für einen Rückschritt. Und das ist nichts, was ich irgendwie ansatzweise möchte in irgendeiner Form. Aber die Emanzipation des Bürgers, das haben die Ostdeutschen allenfalls geleistet in Deutschland. Die haben irgendwann einmal gesagt, nein, ich als Bürger mache es nicht mit. Sich zu emanzipieren von den Gehorsamstrukturen, zu lernen, dass bevor ich den Gehorsam nicht selbst ablehne, ja, wird auch niemand kommen und mich daraus befreien. Das ist doch das Entscheidende. Ja, die müssen erwachsen werden aus meiner Sicht. Wir müssen als Bürger erwachsen werden und dem Staat, den Staatsvertretern mitteilen, dass die für uns arbeiten und nicht umgekehrt. Aber ihr habt das Gefühl, die Deutschen warten immer noch darauf, dass irgendjemand kommt und ihnen sagt, so, jetzt bist du erwachsen, aber heute wirst du gesiezt wie in der Oberschule, jetzt ist es soweit. Dann ist die Frage, wie erreichen erreichen wir das? Aus meiner Sicht genauso, wie wir es gerade tun. Die Ostdeutschen haben da den ersten wichtigen Schritt getan. Wir Westdeutschen müssen sozusagen dazustoßen und müssen gemeinsam das vollenden, was sie mit der deutschen Einheit hingekriegt haben oder mit dem Beseitigen ihres Systems. Diese Chance haben die Deutschen bis heute. Die haben wir auch noch, wenn es ein bisschen übler wird. Und ich werde bis zuletzt alles daran setzen, dass wir sie nutzen.
Wir haben ein ganz klares Programm, das den 5-Punkte-Plan seit Anfang an. Und das heißt, Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen und auch der Kriegstreiberei. Und ich mache jetzt mal kurz, und eine Verfassungserneuerung auf Basis des Grundgesetzes. Daher kommt auch der Universalwiderstand zustande. Links, rechts, das Volk. Wir alle gemeinsam müssen das schaffen. Gegen ein Regime, das uns in den letzten 5 Jahren einfach nach Strich und Faden belogen hat, Menschen umgebracht hat und jetzt aufrüstet bis zum geht nicht mehr und ein andauerndes Krisen- und Kriegsregime aufrechterhalten will, das geht einfach nicht, das ist unter aller Sau und das können wir besser.
Wie siehst du die Zukunft der sogenannten alternativen Medien?
Eine sehr wichtige Frage, weil viele glauben, dass das Kompakt wieder erscheinen darf, das wäre ein Sieg, das ist ein Trick. Genau wie das Waldweg auf freiem Fuß ist. Das System bereitet sich ja gerade auf den Krieg vor. Wir werden kriegstüchtig, Operationsplan Deutschland. Und sie wollen nicht, dass diejenigen, die durch Corona aufgeschreckt wurden, die Neuen, dass die mehr werden, indem wir jetzt das Kompaktmagazin verbieten und Waldweg. Da sagen wir, die hatten also doch richtig Verschwörungstheoretiker. Deswegen lasst die laufen, aber Kompakt wurde ja nur deswegen erlaubt, weiter zu printen, weil der rote Faden des totalen Radikalismus, den konnten sie jetzt nicht sehen. Fanden sie, wenn sie was anderes gefunden hätten. So. Deswegen haben sie gesagt, aber es ist erlaubt, Kompakt über das Vereinsrecht zu kippen. Man kann also aus einer GmbH, aus einem Presseerzeugnis einen Verein machen und den kann man immer verbieten und damit ist Artikel 5 gar nichts wert. Aber das merken die doch nicht, weil sie sagen, wieso, kann man doch wieder kaufen? Ja, bis jemand so macht. Artikel 5 kannst du vergessen. Bei Waldweg dasselbe. Man sagt, ja, Steuer hin zu irgendeinem Quatsch, aber einfach nur böse Buben, keine großen Demonstrationen. Weil man im Moment Folgendes tut, man rekrutiert für den Krieg, man baut das ja alles auf. Und da sollen halt diejenigen, die möglicherweise sagen, ey, ich glaube, es wird langsam, sagen, ach Gott sei Dank, ich hatte Glück. Um sich wieder in den Sofasessel zurückzulehnen, die Ohren setzen und sagen, habe ich Glück gehabt, sonst hätte ich was tun müssen. Und das ist genau das. Und diese Medien, die im Moment noch so frei senden dürfen, ja, wir gehören ja auch dazu, die sind unter Beobachtung. Und zwar, wir werden bekämpft, je stärker wir bekämpft werden, desto größer unsere Reichweite. Da, also diejenigen, die große Reichweite haben und nicht bekämpft werden, sind entweder Entertainer, also die wesentlichen Themen sprechen sie sich an, oder aber es ist so, dass sie glauben, sie hätten eine Reichweite, aber keinen wirklichen Impact auf der Straße.
Wie lange meinst du, dauert das noch? Also wie bis vielleicht eine wirkliche Repräsentation des Volkswillen kommt?
Ah, da will ich mich jetzt nicht irgendwie zu einer...
Jetzt Blick in die Glaskugel.
Ja, genau. Auf jeden Fall, was mir Hoffnung gibt, ist die Sache mit Frauke Brosius-Gersdorf neulich. Und das hat auch die Macht der Alternativmedien gezeigt, weil früher lief das ja so hinter verschlossenen Türen ab. Ja, die Altparteien haben sich auf einen Kandidaten festgelegt, da, den sie nominieren als Verfassungsrichter. Der wurde dann gewählt, einfach keine Probleme im Bundestag. Diesmal haben die Alternativmedien da den Altparteien einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, haben diese Personalien mal ans Licht gestellt, haben das den Leuten präsentiert. Diese Frau soll hier Verfassungsrichterin werden, eine Frau, die die AfD verboten sehen will, die erklärte AfD-Feindin ist, die mit Abtreibungen, was er alles gesagt hat. Die Alternativmedien haben das öffentlich gemacht, ja, und dann gab es natürlich eine riesen Empörung in der Bevölkerung und das geht natürlich auch nicht spurlos am Altparteienkartell vorbei und das war das erste Mal, dass die Gegenöffentlichkeit, Apolut, Kompakt, Nios, Junge Freiheit, wie sie alle heißen, einen Stein geschmissen haben in diese Machtmaschinerie und die zum Stoppen bringen konnten und das ist für mich ein riesen Hoffnungsstrahl für die Zukunft und zeigt auch, was für eine Macht wir Alternativmedien haben können, indem wir einfach zeigen, was Sache ist, indem wir Mut zur Wahrheit haben, das den Leuten präsentieren und dann kann was daraus erwachsen, deswegen macht weiter so und wir machen auch weiter. Ja?
Wir müssen kontinuierlich Geld einwerben. Das halte ich für notwendig. Und ich glaube, bevor die freien Medien nicht sichere, planbare Einkommen bieten für Menschen, die kein unternehmerisches Risiko wollen, die Anstellung suchen, auch wenn ich ein Freund der Freiberuflichkeit bin, aber solange wir das nicht bieten können, können wir keinen überlebensfähigen professionellen Apparat aufbauen. Denn nicht jeder ist so wie ihr ein Mitmacher der ersten Stunde, der sagt, Sicherheit interessiert mich nicht. Ich glaube, ganz viele arbeiten auch bei den Staatsmedien, den staatsnahen Medien, weil die sagen, ich kriege jeden Monat meinen Check und ich weiß, da kriege ich ja noch eher.
Nicht auf dieser Ebene nach dem Feind suchen. Bei allem, was man nicht mag, nicht vergessen, dass wir Menschen sind. Seine Menschlichkeit nie vergessen und sich nicht sagen lassen, es sind die Linken, es sind die Rechten, es sind die Muslime, es sind die Christen. Wer will, dass wir so übereinander denken? Und dass wir uns selber einteilen in Klassen. Wir sind Menschen. So. Und wir sollten versuchen, mit der Bergpredigtpolitik zu machen. niemanden ausgrenzen, auch wenn er irgendwas sagt, was einem gar nicht gefällt. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist altes Testament, sondern einfach sagen, hör zu, wer möchte denn jetzt, dass ich was tue? Gegen wen soll ich jetzt sein pauschal? Diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist ein ganz alter Hut. Und das funktioniert eben auch auf der Links-Rechts-Ebene intellektuell. Aber das ist McDonalds-Demokratie, ich gehe da nicht hin.
Im Endeffekt geht es ja darum, liebt man seine Heimat oder tut man das nicht? Und seine Heimat nicht zu lieben, ich meine, das ist ja was komplett Widernatürliches irgendwie. Also einfach sich selbst zu lieben, die Heimat zu lieben, seine Wurzeln zu lieben, das ist doch das Gesundeste auf der Welt. Und darum geht es im Endeffekt. Und jeder, der hierher kommt nach Deutschland, Deutschland liebt, seine Heimat liebt, der ist hier willkommen. Ja?
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.